Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Tim Lessau von der Braker Mühle. Es geht wieder mal ums Backen. Die Braker Mühle ist eine der großen und spannenden Bäckereiketten rund und um Hamburg und in Hamburg mit mittlerweile 30 Millionen Euro Umsatz, auch sehr erfolgreich. Sie hat eine ganz eigene Geschichte. Da könnt ihr quasi über die Folge mit Basti von Bäckerei Günther und mit der Folge Zeit für Brot bei OMR, die dort gelaufen ist vor ein paar Wochen, noch einiges darüber hinaus lernen. Habe ich zumindest auch. Und wir haben im Podcast auch schon ein kleines Event besprochen, wo man dem Tim und seine Produkte möglicherweise bald in Hamburg vor Ort im Rahmen eines Energiezone Frühstücks begrüßen kann. Dafür müsst ihr aber einmal diesen Podcast hören. Für mich wie immer extrem spannend, wieder eine ganze Menge gelernt rund um eingefrorenes Brot, frisches Brot und darüber, wie diese ganze Industrie sich verändert. Für alle, die gerne Brot und Brötchen essen, eine Folge, die auf jeden Fall dazugehört. Und da geht's jetzt auch schon los. Viel Spaß dabei. Tim, herzlich willkommen zum nächsten Back-Podcast. Ich werde jetzt Experte beim Thema Brot und Brötchen. Heute geht's um die Braker Mühle. Eigentlich wollten wir uns vor Ort treffen, aber krankheitsbedingt mussten wir auf einen virtuellen Termin ausweichen, was ich sehr schade finde, weil ich mir extra Platz im Magen für ein bisschen Mettstulle geschaffen hat. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Stell dich mal kurz selber vor und erzähl mal ein bisschen was über die Braker Mühle für die Leute, die nicht in Prag wohnen.
Ja, erstmal, ich bin leider krank geworden, es tut mir auch so leid, ich hätte dir gerne hier alles gezeigt. Mein Name ist Tim Lessau, ich bin Geschäftsführer und in der sechsten Generation Inhaber der Braker Mühle. Mit meinem Bruder zusammen leiten wir hier diese Bäckerei und wir sind ein klassisches Familienunternehmen, was sich seit Jahren immer weiterentwickelt und natürlich auch auf die modernen Gegebenheiten Einfluss nimmt oder sich auch darauf reagieren muss. Wir sind aktuell mit 27 Fachgeschäften auf dem Markt in und um Hamburg tätig. Wir haben auch Marktwägen, die auch zu Corona zum Beispiel nochmal wieder eine Renaissance erlebt haben. Da sind ja ganz, ganz viele wieder zu den Märkten zurückgegangen. Wir versuchen, neue Dinge auszuprobieren und haben ein großes Ziel. Wir wollen das leckerste Brot der Stadt anbieten. Also wir wollen schon Marktführer in Sachen Qualität und Freundlichkeit sein in und um Hamburg. Und das ist unser großes Ziel und daran messen wir im Grunde genommen alles. Und das Besondere an unserer Unternehmung ist halt, dass es die Braker Mühle wirklich gibt. Es ist nicht nur ein Logo, sondern ich sitze genau daneben. Ich kann sie mir angucken, die hätte ich dir auch gerne gezeigt, aber sonst hätte ich dich wahrscheinlich angesteckt und deswegen haben wir es nicht gemacht. Die Mühle malt letztes Jahr so circa 200 Tonnen Vollkorn-Biogetreide und das verarbeiten wir in der Backstube und dann wird daraus Brot, was man dann in unseren Fachgeschäften erwerben kann.
Und erzähl mal ganz kurz, die Leute, die hier den Podcast zur Bäckerei Günther schon gehört haben im Basti vor 3-4 Wochen, die haben ja die verschiedenen Wertschöpfungsstufen im Backgeschäft auch ein bisschen rausgehört. Ich hätte jetzt im ersten E-Mail, als wir vor ein paar Wochen zum ersten Mal Kontakt hatten, gedacht, ihr seid quasi die Mühle, die das Mehl produziert, was dann von den Backbetrieben verarbeitet wird. Ja. Das ist aber nicht so, du hast ja gerade schon gesagt, du hast Geschäft, aber malt ihr trotzdem selber das Mehl? Also seid ihr vertikal ein Stückchen stärker integriert als Bäckerei Günther?
Also genau, wir malen das Mehl, also ein Teil unseres Sortimentes machen wir mit unserer eigenen Mühle. Also alles, was in Bio und im Vollkornbereich in der Braker Mühle zu kaufen, was es da zu kaufen gibt, also jedes Vollkornbrot, jedes Bio Vollkornbrötchen zum Beispiel, das wird zu 100% aus der Braker Mühle gemacht. Wir haben zwei Müller aktuell beschäftigt und die stellen das dann her und müssen dafür sorgen, dass das Mehl hier immer ausreichend vorhanden ist. Wir können mit Wind mahlen, also wir haben eine klassische Galerie Holländer Windmühle, die sehr, sehr gut funktioniert, aber sollte der Wind mal ausbleiben, können wir auch auf einen elektrischen Mahlgang zurückgreifen und so bedienen wir unseren eigenen Bedarf, vermarkten es aber nicht weiter. Also wir beliefern keine andere Bäckerei dem Mehl zum Beispiel.
Und mit Windmahlen, erzähl das mal, ist das quasi die klassische Mühle, die man auch auf eurer Website sieht, wird die noch mit Wind angetrieben oder ist das eine Also eine klassische, sozusagen so eine Windkraft-Windmühle, die dann auch einen Elektromotor antreibt.
Nee, das ist eine ganz klassische Mühle. Die Mühle wurde hier 1850 erbaut.
Das lohnt sich? Das hätte ich nie im Leben gedacht. Also es lohnt sich quasi so eine alte Mühle tatsächlich noch mit so einem Mahlstein, der dann quasi über so ein Getriebe übersetzt von diesen Windrädern angetrieben. Das macht ihr noch?
Also ja, wir müssen.
Das hätte ich jetzt vielleicht gleich nochmal los. Vielleicht mal angucken.
Ja, deswegen ist es sehr schade, dass du nicht hier sein konntest. Wir hätten den Podcast auch in der Mühle aufgenommen. Das war zumindest der Plan.
Geil.
Weil das natürlich auch ein super schönes Gebäude ist mit ganz, ganz viel Holz und so weiter. Und dann hätten wir genau neben den Mehlsäcken gesessen. So, und das ist auch eine Idee unseres neuen Konzeptes. Also wir haben ja auch ein Café in der Mühle jetzt seit 2 Jahren und genau das ist auch die Idee, dass man halt dem Müller und der Müllerin über die Schulter gucken kann und dabei halt sein Frühstück genießen kann zum Beispiel. Und so funktioniert es. Wir bedienen aber auch nur, also wir haben halt ein Biosortiment, was wir mit der Mühle bedienen. Ja, also wir können nicht unser komplettes Mehl mit unserer eigenen Windmühle produzieren. Das funktioniert leider nicht, weil unsere Mühle auch nur, in Anführungsstrichen, nur Vollkornmehl erzeugen kann. So,
was für ein Mehl braucht man noch?
Es gibt verschiedene Auszugsmehle, sagt man dann. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal in den Supermarkt guckt, dann steht das auf der Tüte drauf, 550 Weizenmehl zum Beispiel. Das wäre ein Auszugsmehl. Das heißt, wir haben, wenn man das Mehl verbrennen würde, dann würden da Ascheanteile von 550 Gramm übrig bleiben und das ist dann diese Einheit. Wenn man das mit Vollkorn vergleichen würde, dann wären wir bei 1800, also 1800, 1700, so in der Richtung. Das heißt, die ganzen Mineralstoffe, Ballaststoffe und Vitamine, die werden quasi abgemüllert, wenn man so will, also die Schalenanteile und es bleibt am Ende des Tages nur der Mehlkörper über und der geht dann in diese 550er Tüte und dieses Mehl bräuchten wir zum Beispiel für ein klassisches Weizenbrötchen.
Ah, okay, verstehe. Aber ganz kurz nochmal zu eurem Konzept. Also auf der Webseite, ich verstehe das, wenn man da so diese Mühle hat und dieses Hofcafé und Fashion-Accessoires, wie ich gerade auf deinem Kopf kann es auch noch mal sagen. Das ist ja etwas, was an einem Standort funktioniert. Aber die 26 anderen Standorte, wenn ich richtig mitgezählt habe, die haben jetzt ja keine Mühle neben. Da kommen die Leute jetzt ja nicht, um eine Mühle zu sehen, sondern das ist schon ein klassischer Brot- und Brötchenladen, bei dem du im Wettbewerb stehst, sozusagen, ob du einen guten Preispunkt hast für Mettbrötchen und Kaffee. Das hatten wir mit Basti ja besprochen, weil Günther, das sind ja quasi die morgens zur Arbeit fahren und sozusagen das klassische Menü nehmen. Habe ich auch früher, als ich noch Feldjäger war und wir immer los dumm gefahren sind, habe ich auch mal Mettbrötchen und Kaffee beim Bäcker gekauft. Aber das ist doch euer
Brötchen übrigens. Also sehr beliebter Snack. Ist unfassbar. Ja. Auch bei diesen ganzen veganen Trends und so weiter. Nur mal so nebenbei ganz kurz. Es ist super beliebt, dieses Brötchen. Und das ist ja die, wie sagt man, Handwerkermarmelade, ne? So was in der Richtung gibt's ja da. So ein paar Sprüche. Ja. Das haben wir auch. Also wir haben ein ganz klassisches bei uns sind es Fachgeschäfte. Also wir wollen nicht, es gibt ja so ein bisschen so ein Ruf von Bäckereiketten, der nicht so schön ist. Und das wollen wir unbedingt umgehen. Also wir nennen unsere Läden Fachgeschäfte, weil wir auch ein Fachhandel sind. Also wir bieten sehr, sehr hochwertige Backwaren an und sind nicht vergleichbar mit zum Beispiel einem Discounter oder, ich will jetzt keinen Namen in den Mund nehmen, aber also mit Billigbackwaren hat das überhaupt nichts zu tun. Deswegen haben wir einfach Fachgeschäfte mit ja auch Fachverkäufern, die sehr hochwertige Backwaren verkaufen. Und dann kann man sich das aber schon so vorstellen, dass es eine klassische Bäckerei ist mit dem gängigen Sortiment, ja.
Und vielleicht nochmal für die, also es gibt hier eine Überschneidung quasi natürlich mit den Hörern des Kassenzone-Podcasts zu Bäckerei Günther, das ist der gleiche Podcast, aber wir hatten jetzt ja auch Zeit für Brot im OMR-Podcast. Und um das mal abzugrenzen, die sagen ja, sie backen bestimmte Dinge quasi in der Filiale selber, sie versuchen quasi in der Filiale auch einen Bäcker zu haben. Und aber bei euch ist es quasi so, es wird vorgebacken wahrscheinlich Erzähl mal also genau, wie der Unterschied
das
ist.
Das Zeit für Brot-Konzept ist ja so, dass Zeit für Brot geht in verschiedene Städte und baut sich quasi kleine Bäckereien auf, also die dann quasi sich selbst versorgen, komplett diesen Standort. Das heißt, sie müssen vor Ort backen und dann dementsprechend den Laden bestücken damit, müssen aber nichts ausliefern. So, das heißt, da fehlt im Grunde genommen die Logistik. Also bei uns ist es so, also das hat Vor- und Nachteile, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie müssen natürlich immer eine Bäckerei in einen Laden reinbauen. Das ist auf jeden Fall deutlich teurer und führt natürlich auch wahrscheinlich am Ende des Tages auch zu höheren Preisen. Nichtsdestotrotz ist es eine handwerkliche Produktion und man kann natürlich dort dann dementsprechend auch gute Ware herstellen. Mhm. Wobei das meiner Meinung nach grundsätzlich damit nichts zu tun hat, ob jetzt ein Bäcker, der seine Ware ausliefert, also so wie wir das tun, wir haben die Backstube hier in Prag und genau, wir produzieren hier eigentlich sehr, sehr viele Produkte, die wir hier jeden Morgen frisch herstellen und dann ausfahren. Wir backen auch vor Ort in den Läden und da zum Beispiel, deswegen habe ich dich auch unterbrochen, ist der große Unterschied, dass wir eben nicht aufbacken, sondern wir backen die Teige, die wir hier in der Backstube herstellen, liefern wir aus und backen dann die in den Läden komplett, so wie man sich das quasi vorstellt. Nur, dass wir den Teig halt eben nicht im Fachgeschäft machen, sondern hier in der Backstube. Genau. Das ist im Grunde um das. Und da wiederum der Unterschied, so zum Beispiel zu einem Supermarkt, die bekommen dann halt Teig, also fertige gebackene Brötchen, die nochmal aufgebacken werden. Deswegen wir Bäcker müssen da ganz klar unterscheiden zwischen aufgebacken und frisch gebacken. Aufgebacken hat viele, viele Nachteile in der Frischhaltung zum Beispiel, weil das Brötchen halt, wie gesagt, zweimal gebacken werden muss und das mag die Stärke nicht so gerne. Das heißt, das Brötchen neigt dann zum Trockenbacken. Das heißt, es wird deutlich schneller trocken. Es hält nicht so lange frisch. Und das Gleiche gilt bei Brot oder auch Kuchenstücken und so weiter.
Und sagen wir noch mal ganz kurz zur Abgrenzung. Also wenn ich jetzt in Hamburg wohne oder im Großraum Hamburg, dann würde ich ja eure Filialen öfter mal sehen. Das jetzt ja anders als zum Beispiel die Wettbewerbssituation in Kiel. Da ist ja Bäckerei Günther ist hier dann hier quasi einer der größeren Ketten. Ja. In Hamburg gibt es natürlich noch größere Ketten, wenn ich das richtig verfolge. So, ich glaube, Junge ist ja mit relativ vielen Filialen da aktiv. Die haben, glaube ich, über 100 in Summe oder 200. Und dann, ich glaube, Kamps gibt es, glaube ich, auch noch.
Ein bisschen. Ja,
genau.
Backus ist groß und von Alverden dann, ne?
Stimmt, aber wie grenzt man sich da ab? Also habt ihr dann tatsächlich, gibt es dann so eine Story, wo den Leute sagen, okay, ich kaufe das lieber bei euch, weil das ist dann das Biomehl aus der eigenen Mühle, oder habt ihr ein anderes Konzept, was die Raumgestaltung angeht, stärkerer Fokus auf Frühstück oder macht ihr vielleicht auch ein Mittagsthema? Also wie muss man sich das für die Leute jetzt noch nicht in Hamburg bei euch eingekauft haben, wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben unserer Meinung nach recht viele, auch kleine Unterscheidungsmerkmale, die man nicht so auf den ersten Blick sieht, aber die man, wenn man jeden Tag kommt, halt deutlich spürt. Also wir haben sehr gut besetzte Läden. Das ist ein Riesenunterschied zu vielen verschiedenen Bäckereien. Das heißt, wir legen sehr, sehr großen Wert auf Service und dass wir es schaffen, auch schnell die Schlangen abzufertigen, weil ich hasse nichts mehr, als wenn man Ewigkeiten in Schlangen steht. Mhm. Das heißt, wir versuchen wirklich eine sehr, sehr große Aufenthaltsqualität in den Fachgeschäften auch zu generieren, aber auch einen tollen Service. Was uns auf jeden Fall massiv unterscheidet, ist natürlich die Herstellungsart und Weise unserer Bio-Vollkornbrote zum Beispiel durch die Mühle. Das ist klar, das ist nicht nachmachbar, weil einfach die Technik so uralt ist und das ist einfach mit Industriemühlen nicht zu vergleichen. Das heißt, wir haben ganz andere Körnung im Mehl und so weiter und müssen ganz anderes auf diese Dinge reagieren. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach der größte Unterschied dieses Qualitätsgefühl. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Bäckereien auch in der Vergangenheit, auch die größeren Bäckereien, sehr, sehr viel Wert einfach auf Skalierungseffekte und auf Wachstum gesetzt haben. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir wachsen schon auch, aber es geht darum bei uns immer, dass die Qualität an erster Stelle steht. Und da gibt's für uns drei große Faktoren. Das ist zum einen ganz klassisch der Geschmack. Also es klingt sehr, sehr banal, aber es ist eine hohe Kunst, in ein Brot einen sehr intensiven Geschmack reinzubringen. 80% des Geschmacks eines Brotes entsteht in der Kruste. Und alleine das Aussehen des Brotes ist ein riesen Unterscheidungsmerkmal. Unsere Brote unterscheiden sich sehr, sehr stark von allen anderen Bäckereien, weil wir sehr, sehr, sehr kräftig backen. Das führt aber auch dazu, dass Kunden sagen, boah, das ist aber viel, viel zu dunkel, das würde ich niemals kaufen. So, aber wir haben ja diesen Beruf auch gelernt. Ich bin gelernter Brotsommelier, wir haben Bäckermeister und so weiter und wir wissen.
Brotsommelier, das ist ein Beruf, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Schreibe ich mal auf.
Mhm. Sehr genau, was wir tun. Und deswegen, was ich seit Jahren beobachte in der Branche ist, Brot wird sehr hell ausgebacken. Das geht über den Supermarkt, das geht also über den LEH im Grunde genommen. Aber auch Bäckereien backen sehr hell aus, weil ich weiß es nicht, warum das so ist, aber manche Kunden mögen halt auch eine weiche Kruste und so weiter. Aber das wieder.
Sag mal ganz kurz, was heißt das denn hell ausbacken? Bezieht sich das nur auf die Kruste oder ist auch der Innenteil des Brotes auch heller, wenn man das nicht so doll ausbackt?
Nee, das hat damit erstmal nichts zu tun. Also die Kruste, genau, 80% des Geschmacks entstehen in der Kruste. Und je dunkler ich die Kruste backe, desto mehr Geschmacksstoffe entwickeln sich.
Also man muss sich das vorstellen wie so ein Röstprozess von einer Kaffeebohne. Ja, genau. Sozusagen. Ihr macht quasi mehr so das Espresso-Brot. Ja,
und ja, genau,
die anderen machen sozusagen den leichten Filterkaffee-Röstansatz.
Ja, genau. Also ein bisschen, Genau. Wir setzen da sehr, sehr stark einfach auf den Geschmack. Und da jetzt mal nur in dem Bereich Brot ist das super, super wichtig. Und wir backen da teilweise bestimmt 15, 20 Minuten länger. Und das sind sehr, sehr wichtige Dinge für den Geschmack. Aber, und da kommt der nächste Punkt, auch für die Frischhaltung. Das heißt, wenn wir es schaffen, ein Brot Langzeit zu fermentieren. Ich weiß, du hast ja jetzt schon einen Backup-Podcast gemacht. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass Brot lange reifen kann, wie so ein guter Wein zum Beispiel auch. Ja. Und je länger dieses Brot reifen kann,
desto. Das macht es vor dem Backen, korrekt?
Genau, ja, genau.
Also das so wie Fleisch abhängen quasi. Wenn das nur eine Woche abhängt, dann ist es quasi noch ganz viel Wasser drin. Wenn es 4 Wochen abhängt, ist es schön verdichtet.
Ja, Dry Age ist es. Ja, genau.
So ihr macht Dry Age Brot. Das Dry Aged Espresso Brot. Da haben wir doch schon den. So muss es. Ich verstehe. Okay.
Ja, im Grunde ist es so, das sind ganz natürliche Enzyme, die im Getreide sind. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Grunde ist es ganz einfach. Also das Getreidekorn an sich hat einen enzymatischen Prozess. Wenn man hier zum Beispiel jetzt ein Getreidekorn in die Erde stecken würde, dann würde es irgendwann anfangen zu wachsen. Und diesen Prozess nutzen wir. Das heißt, der Keimling zieht die Energie aus dem Mehlkörper und dann wächst am Ende des Tages die Pflanze. Bei uns, wir wollen ja nicht, dass die Pflanze wächst, sondern wir wollen einfach nur, dass die Enzyme die Stärke zersetzen, damit wir am Ende des Tages mehr Karamellnoten zum Beispiel dann in der Kruste haben können. Das heißt, es entstehen dadurch Einfachzucker, die wir dann wieder beim Erhitzen dann karamellisieren lassen. Und dadurch entsteht einfach ein sehr, sehr geschmackvolles Brot und zusätzlich noch ein sehr lange frisches Brot, was der nächste große Vorteil ist. Das heißt, wir versuchen hier wirklich mit ganz natürlichen Prozessen Brote sehr, sehr lange frisch zu machen, indem wir sie alle reifen lassen. Also bei uns reift jedes Produkt, also übers Croissant, übers Franzbrötchen, selbst das Franzbrötchen reift bei uns 18 Stunden in den Teigreiferäumen. Einfach aus dem Grund, weil wir dann eine längere Frischhaltung haben und einen besseren Geschmack.
Und ich habe das ja, vielleicht hast du das schon mal gehört, ich habe ja früher mit meinem Schwiegervater Rinder gezüchtet und da hat man ja das gleiche Phänomen, du musst dann quasi statt einer Woche im Kühlhaus oder 2 Tagen, musst halt 4 Wochen das Fleisch reifen lassen, damit das quasi, dann verliert es ja irgendwie an Gewicht und die Leute sozusagen kaufen ja aber Fleisch immer nach Gewicht, das ist sozusagen ein bisschen komisch. Das hat aber quasi die Produktionskosten eigentlich verdreifacht für den sozusagen für sozusagen Programm. Eigentlich. Mhm. Und was du ja beschreibst, ist ja sehr teuer. Also du sagst, du musst ja diesen Reiferaum länger bereitstellen und kühlen und du brauchst mehr Energie für den Backprozess. Heißt, das Brötchen, was du verkaufst oder das Brot in diesem Falle müsste eigentlich, sagen wir mal, 20% mehr kosten, sozusagen, weil so viel mehr quasi Energie oder Raumaufwand liegt da drin. Sind die Kunden bereit, das zu zahlen? Oder vertestet ihr sowas? Also quasi, ihr könntet ja quasi das gleiche Produkt herstellen mit sozusagen weniger Reifen, weniger durchgebackener Kruste, was dann 10%, 20% günstiger ist.
Ich glaube, dass wir, Preis ist natürlich ein riesen Thema immer. Ich glaube, was unser größtes Problem ist, grundsätzlich wäre zum Beispiel einfach auch Menge ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Das heißt, wenn ich jetzt 10 schlecht hergestellte Brötchen, die nicht gut schmecken, verkaufen möchte und ich verkaufe sie nicht, oder ich verkaufe halt 30 gut schmeckende, dann habe ich den Preis im Grunde genommen auch wieder drin. Das heißt, das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, dass die Läden ausgelastet sind, was man nicht vergessen darf. Und gute Ware führt halt immer auch zu einer großen Auslastung und das wiederum führt dazu, dass wir nicht in den Preisen so hoch steigen müssen. Nichtsdestotrotz ist der Prozess definitiv aufwendiger, als wenn wir frisch Mehl verarbeiten würden innerhalb von 2 Stunden und daraus ein Brötchen machen würden. Das ist definitiv so. Mhm. Aber das machen wir aufgrund unseres, also wir haben ja auch einen Anspruch an uns selbst. Aber ich glaube, es hat viele, viele Effekte. Das heißt, also ich möchte ja auch es wird ja viel auch beschrieben bei anderen Konzepten, auch Bäckerkonzepten, die jetzt durch die Decke gehen, wo es heißt, ja, wir wollen wieder zurück zu dem Ursprung und zur Wertigkeit eines Produktes. Und ich glaube, das ist enorm wichtig für alle, die bei der Brachkamille beschäftigt sind, dass wir etwas herstellen, was wir auch selber essen würden zum einen und wo wir auch ein Stück weit stolz drauf sind. Und das führt halt auch dazu, dass wir dann dementsprechend die Arbeit besser machen und auch einfach, ja, sie die Arbeit lieben, wenn man so will, ja.
Kann man sowas anbieten, wie es im Bereich Spirituosen gibt, so Whisky-Verkostung, Grappa-Verkostung, könnte man es auch für Brot machen? Weil das, was du ja beschreibst, müsste man ja schmecken können. Da müsste man sagen, okay, wir haben jetzt hier das gleiche Brot in 5 verschiedenen sozusagen Stufen durchgereift und gebacken und hier nochmal dies und das und jetzt machen wir so Blindverkostung. Was ich jetzt insbesondere im Hamburger Raum in so einer Mühle, würde ich sagen, da machst du auch jeden Samstag deinen Laden voll mit sozusagen Brotverkostung und dazu vielleicht noch Bierverkostung würde sich noch gut anbieten dazu parallel. Geht sowas oder schieße ich jetzt hier über das Ziel hinaus?
Also ich habe ja selber einen Backkurs, der sehr, also den ich aber zeitlich begrenze, weil ich es einfach nicht schaffe. Der ist sehr, sehr anstrengend für mich. Nur der Backkurs alleine dauert, glaube ich, 10 Stunden. Also weil es einfach alles so lange Prozesse immer sind. Da kann man
für den ich mich anmelden könnte, zum Beispiel.
Da könntest du dich anmelden, genau, das ist aber ausverkauft für 24, weil ich halt auch
ich muss. Was lerne ich? Dann könnte ich quasi euer Produkt zu Hause selber backen?
Ja, genau. Also, das ist das Ziel. Und dass du halt kreativ auch selber Rezepte erarbeiten kannst. So, und das ist halt und verstehst, warum Dinge gemacht werden. Ansonsten kann man in den Fachgeschäften ab und zu mal probieren. Also wir haben die Möglichkeit, dass jedes Brot probiert werden könnte, rein theoretisch, wenn die Fachverkäuferin oder der Laden das möchte. Genau, das ist das. Und ich bin gerade an einem neuen Konzept dran, darf ich aber noch nicht verraten. Da wäre das Inhalt des Konzeptes, dass man jedes Brot probieren kann. Aber das habe ich leider noch nicht.
Wenn das ausverkauft ist für 2024 schon, warum macht ihr denn nicht noch mehr Backkurse?
Weil mein Problem ist meine Zeit, so ein bisschen.
Das könnte doch jemand anders machen.
Das ist das Problem. Der Name ist Brotsommelier Backkurs mit und von Tim Lesser. Das macht die Sache ein bisschen schwierig, aber theoretisch können wir das erweitern, wenn ich das nicht machen würde, ja.
Aber wenn ich jetzt quasi aus Endkundenperspektive, wenn das jetzt, man sucht ja immer quasi irgendein Geschenk, was kann man irgendwie seinem Partner, seiner Partnerin irgendwie schenken? Wenn ich dann so einen Backkurs machen könnte in der echten Mühle, kenne ich ja vielleicht dich jetzt gar nicht und den Podcast, glaube ich schon, dass man das gut verkaufen könnte. Ja, aber bleiben wir mal kurz verkaufen. Ihr seid ja quasi mit eurer Marke extrem präsent. Ihr macht ja auch den Broadcast, ne? Sozusagen ein Podcast sozusagen mit Bäckern. Kannst du mal ein bisschen erzählen, warum ihr das macht und zu was das geführt hat? Ist das ein HR-Thema? Kriegt ihr mehr Mitarbeiter? Ist das sozusagen kriegt ihr mehr Kunden? Also für einen Bäcker seid ihr ausgesprochen mitteilungswillig. Ist ja nicht oft der Fall. Warum?
Also das grundsätzlich glaube ich, dass das der größte Fehler war, den die Bäckereien so um die 70er, 80er Jahre rum gemacht haben. Sie haben sich ein bisschen versteckt und haben die Tore nicht aufgemacht, haben so ein bisschen verheimlicht, was sie eigentlich tun. Deswegen ist der Podcast und alles andere, was wir hier auch tun, wir sind ja auch auf Social Media sehr aktiv, Instagram, wir zeigen wirklich sehr, sehr viel, war das ein großes Ding von mir, wo ich gesagt habe, wenn Menschen etwas wertschätzen sollen, dann müssen sie auch verstehen, was da passiert. Und der Podcast, die brutalen Bäcker, dient im Grunde auch dazu, mit Mythen aufzuräumen. Also es war wir haben sehr große Mythen gegen die Bäckereibranche gehabt, da wo es darum ging, der Bäcker an sich, die Ausbildung ist schwach, der weiß ja nicht mal, wie man Rezepte berechnet und kauft sich irgendwelche Tüten, gibt das in einen Kessel rein, mixt das zweimal und backt es dann. Und diese Mythen sind nicht ganz unbegründet und wir wollen einfach aufräumen, dass es halt einfach große Unterschiede zwischen auch Bäckereien gibt und dass der Kunde am Ende des Tages auch erkennen kann, wann ein gutes Brot im Tresen liegt und wann halt eben nicht. Und das merken wir halt auch immer wieder, dass man das so ein bisschen verliert. Dadurch, dass in Deutschland ja vieles einfach auch vereinheitlicht wird und immer der Größere gewinnt und so weiter, verlieren wir halt teilweise auch leider Geschmäcker von Dingen. Also gerade auch individuelle Produkte gehen verloren von einzelnen Anbietern. Also die Bäckerei Branche an sich ist ja schon sehr, sehr stark dezimiert worden. Also die backenden Betriebe sind jetzt, glaube ich, aktuell 9.000 backende Betriebe. Das war vor 10 Jahren, ich habe die Zahl nicht im Kopf, die doppelte Anzahl oder sowas. Und dadurch verlieren wir so ein bisschen dieses Individuelle. Und wir verlieren verschiedene Geschmäcker. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir dagegen kämpfen, dass das alles am Ende des Tages in einer Art Einheitsbrei ist. So, und das wollen wir vermeiden im Podcast. Also wir wollen damit aufräumen und den Menschen zeigen, wann etwas vielleicht für sie gut ist. Das müssen sie immer selber rausfinden. Also wir sind nicht diejenigen, die sagen, das ist gut, das musst du jetzt schmecken, sondern das musst du selber wissen und musst du auch selber herausfinden. Aber wir sagen, achte mal da drauf, probier das mal aus und so weiter. Wir haben zum Beispiel diese dunkle Kruste, nur als Beispiel, ist so ein Mythos, weil die Menschen denken, dass sie sich dadurch vergiften, weil das so hoch, weil da so viel Acrylamid im Brot sein soll. Ja, alleine dieses.
Ach, so Thema, wie diese schwarze Grillwurst quasi. Das
genau,
ist das Argument.
Genau,
das
so.
Ist so eine. Das habe ich bei Brot noch nie gehört. Interessant.
Ja,
das,
also okay. doch.
Muss ich doch mal meine Telegram-Gruppen aktualisieren sozusagen. Diese Verschwörungstheorie ist bisher an mir vorbeigegangen.
Das ist gut. Dann sag ich's lieber gar nicht. Sonst verbreite ich das jetzt noch. Aber der Punkt ist beim Acrylamid zum Beispiel ist. Dann ist die erste Frage, welche Farbe hat Acrylamid? Acrylamid ist farblos. So, also alleine das sagt, warum, wie kann das sein? Und Acrylamid tritt immer auf bei trockenen, stärkehaltigen Gebäcken. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Knäckebrot hätte mehr Acrylamid als jetzt, ich zeige jetzt hier mal ein recht dunkel gebackenes Ciabatta bei in die Kamera.
Mann, ja. Vielleicht stellt sie mich doch gleich noch ins Auto.
Ja, ich hätte dir sehr, sehr viel Brot in den Kofferraum gepackt.
Ja, ich komme nochmal rum. Ich komme auf jeden Fall nochmal rum. Im Rahmen der OMR kann man ja relativ viel auch vor Ort in Hamburg machen. Vielleicht finden wir was zusammen. Ja.
Jederzeit.
Und das da habe ich eine Idee. Hier, pass mal auf. Ja. Wir wollen nämlich am, ich kann mir hier live pitchen, den Podcast. Ich mache ja noch so einen Parallel-Podcast mit dem, sozusagen mit Ilan Mombert zum Thema Energiemarkt. Und da haben wir immer so Energieunternehmer, die wir ausfragen. Und jetzt wollen wir ein Energiezone-Frühstück machen im Rahmen der OMR am 7.5. Da hat der Philipp Schröder nämlich gesagt, er stellt seinen Showroom zur Verfügung am Ballendamm. Und meine Idee ist, dass es das morgens zum Frühstück einfach so eine Art Mettbrötchen-Buffet gibt. Also den Mettigel, Kermet natürlich daneben, ein bisschen Butter. Das könnten wir mit euch machen. Ist das, habt ihr daran Interesse?
Ja, ist gar kein Problem.
Sehr gut, haben wir das schon mal erledigt, da komme ich danach nochmal auf dich zu.
Ich weiß gar nicht, wie viele Leute kommen. Scheiße,
jetzt. Das weiß ich auch nicht. Wir haben es noch nicht announced, aber es ist so ein Raum, da passen. Das ist wahrscheinlich dann über 2-3 Stunden. Da können Leute, die sich über diese Energiebranche informieren wollen, dann mal ein Solarpanel auseinanderbauen und können dann mal Philipp und ein paar andere Unicorn-Founder aus der Energiebranche kennenlernen. Das ist so ein bisschen die Idee. Aber das zusammen mit den Brakamühle-Mettbrötchen, daraus wird für mich eine runde Sache.
Jederzeit.
Ja, sehr gut. Haben wir ja schon mal. So, zurück sozusagen zum dunklen Brot, ja.
Ja, genau. Und wie gesagt, das ein Brot ist immer ein stärkehaltiges Lebensmittel mit sehr viel Wasser. So, und dadurch entsteht zum Beispiel diese Acrylamid-Thematik gar nicht. Und durch die Langzeitführung geht es auch verloren. Und das sind alles Dinge, die natürlich sonst keiner weiß. Und das ist sehr, sehr schade. Und dadurch herrschen und Verunsicherung auf dem Markt, die dazu führt, dass Menschen nicht das eigentlich bessere Produkt kaufen. Und das ist eigentlich unser Ziel.
Ja. Ist dieses sozusagen diese Brot- und Brötchenkultur, ist das tatsächlich so ein deutsches Phänomen? Weil, wenn ich immer ins Ausland reise, sagen wir mal Österreich, vielleicht das gibt's auch noch schönes Brot und Brötchen, aber sagen wir mal, hinter der Grenze wird es dann noch recht dünn. Es gibt natürlich noch diese französische Baguette-Kultur, die ich jetzt aber quasi nicht vergleichen würde mit so schönem durchgebackenen Brot aus Deutschland. Das Thema Vollkornbrot scheint ohnehin ein sehr zentraleuropäisches Phänomen zu sein. Das finden die meisten ja sonst ziemlich schräg, aber hast du das mal irgendwie ergründet oder erforscht? Das habe ich noch nie verstanden, warum diese geile Brötchenkultur, warum das kein globales Ding ist.
Also die deutsche Brotkultur ist wirklich sehr, sehr besonders. Also wir haben zum Beispiel einen Marktanteil in Frankreich vom Baguette, also einen 80-prozentigen Marktanteil vom Baguette in Frankreich. Also im Grunde gibt es in Frankreich nur Baguette. Und das Baguette ist super, also nicht falsch verstehen. Und in Deutschland haben wir viele verschiedene Dinge, die dazu geführt haben, dass wir eine sehr, sehr große Auswahl haben. Und wir haben verschiedene Getreideanbaugebiete. Also der Roggen zum Beispiel kommt hier aus dem Norden. Und das führt natürlich dann automatisch auch zu ganz anderen Broten. Man findet zum Beispiel Vollkornbrote natürlich auch super gut in Dänemark, aber auch in Skandinavien insgesamt. Und das ist ganz, ganz besonders. Und wenn man dann weiter nach in den Süden geht, dann wird es sehr, sehr weizenlastig. Und dadurch, dass Deutschland sich quasi sehr, sehr stark auch ausgetauscht hat, aber auch eine sehr, sehr starke Verwurzelung hatte, beziehungsweise einen sehr, sehr starken Stolz auf die eigenen Regionen. Also wir hatten ja einen Föderalismus im Grunde genommen, und da hatten wir immer, jeder hat so sein eigenes Brot entwickelt. Und das hat sich alles vermischt, und Deutsche sind sehr, sehr experimentierfreudig, auch deutsche Bäcker. Und dadurch haben wir auch italienische oder französische Kultur noch mit aufgenommen. Und das hat irgendwie alles, ist alles ein bisschen nach Deutschland. Es gibt ja auch in Deutschland das Ciabatta, es gibt in Deutschland das Baguette. Also wir nehmen uns auch internationale Dinge an. Und das macht die ganze Brotkultur in Deutschland sehr, sehr besonders. Und das sollten wir auf jeden Fall weiter fördern. Gibt es im Ausland weniger. Ja, also wenn wir selbst nach Italien gehen, dann geht es mit dem Ciabatta los, haben sie tolle Esskultur, aber nicht diese große Auswahl am Ende des Tages im Brotbereich.
Aber das wundert mich so ein bisschen, also auch, dass das nicht als irgendwie als Beilage irgendwo mit, also generell gibt es ja auch diese Frühstückskultur, die ja mit diesem Backwaren einhergeht, gibt es ja auch ganz selten in anderen Ländern. Also es geht dann in den USA, kennt das jeder mit dem angepackten Weißbrot und der schlechten Marmelade, sogar in hochwertigen Hotels, also eine ganz armselige Frühstückskultur. Sehr schade, genau, dass ich das nicht ausgeweitet habe, das verstehe ich nicht. Aber sozusagen ist es zumindest sozusagen über die sozusagen also quasi sieht man das zum Beispiel in Westpolen, in Österreich, also so weit reicht die Brötchenkultur dann schon noch, oder? Oder sieht man, ist im Moment, wenn du jetzt in Frankfurt oder über die Grenze gehst, ist dann mein Bäcker beim Baguette Schluss?
Ich denke, also der ganze deutsche Raum ist so, und dann, aber es gibt natürlich trotzdem sehr, sehr starke Trends jetzt mittlerweile. Also in San Francisco zum Beispiel gibt es eine tolle Bäckerei. Es gibt, also man muss das ja immer so sehen, da hat die Industrie eigentlich im Grunde genommen den Gesamtmarkt im Griff. Also ob man in europäisch, also in der Türkei zum Beispiel gibt es keine, es gibt diese Bäckerkultur nicht. Die essen sehr, sehr viel Brot, aber halt Einheitsbrei. Und das geht in vielen Ländern, ist das der Fall. Und auch in Amerika zum Beispiel gibt es immer riesengroße Bäckereien, die dann den gesamten Markt bedienen. Aber man hat dann wiederum Trends, die sich dann durchsetzen, da wo es auf einmal wieder cool ist, eine Bäckerei zu eröffnen. Und dann gibt es sehr, sehr kleine, die dann anfangen, tolle Brote zu backen. Und das findet man in Amerika, das findet man in England, findet man in Skandinavien, findet man in Frankreich, Italien, das kommt. Und das ist ein bisschen das, was wir ja eigentlich schon sehr, sehr lange haben. Das, was viele Handwerksbäckereien gibt, einen starken Mittelstand in Deutschland, der diese Vielfalt generiert und halt auch diese kleineren Bäckereien dementsprechend dann darstellen.
Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein großer Fan von Trash TV. Dazu gehört Deutschlands Auswanderer von, ich glaube, Vox ist das. Da sieht man manchmal auch Auswanderer, die dann Bäckereien irgendwie in L.A. gründen oder woanders. Aber so richtig, dann habe ich mir gedacht, so mega, das gibt's da nicht. Da gibt's da ganz viele mit deutschen Wurzeln, da haben die voll Bock drauf. Aber so richtig durchstarten tut's dann irgendwie doch nicht.
Ja. Das ist also, in Deutschland ist es halt, wir haben halt eine starke Brotkultur, die ja auch geschützt ist. Also das Brot ist ja auch immaterielles Weltkulturerbe oder deutsches Kulturerbe, so ist es, glaube ich, aktuell. Will ich jetzt nichts Falsches sagen. Und das ist ein Stück Kultur, und das ist in Deutschland einzigartig. Also das kann man schon so sagen. Und deswegen gilt es ja auch genau das zu schützen, auch als Brotsommelier und auch als Bäckerei dann am Ende des Tages. Ja.
Hat dieser, ich glaube, das hatte ich im Günther-Podcast auch schon besprochen, es gab ja in der Corona-Phase, war ja das meistverkaufte Produkt auf Amazon, glaube ich, für ein Quartal, waren ja Brotbackmaschinen. Mhm. Und jetzt habe ich gelernt, man braucht eigentlich gar keine Brotbackmaschine. Man braucht nur irgendwie einen Ofen. Ich weiß, trotzdem hat sich diese Brotbackmaschine irgendwie durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, warum, was das irgendwie macht. Aber hat dieser Trend irgendwas verändert? Haben Leute quasi während Corona angefangen, in ihrem Prepper-Modus, Weinanbau, Brotbacken, Brunnengraben? Hat das grundsätzlich was verändert in der, sozusagen, in eurer Szene, oder sind dann doch wieder alle zurückgekommen und gesagt, der Tim, der kann das schon ein bisschen besser. Da kaufe ich dann lieber dort mein Brot und meine Brötchen.
Ich find's generell super, wenn Menschen zu Hause selber backen, weil man dann wiederum eine Wertschätzung gegenüber dem Produkt erfährt und dann auch weiß, okay, ach, so einfach ist es gar nicht, dann da ein geschmackvolles, lange frisch haltendes, krosches Brot zu backen am Ende des Tages. Und das ist im Grunde genommen wie die Entwicklung bei den Köchen. Und ich glaube, dass es insgesamt dem Markt gut tut, dass Menschen zu Hause es ausprobieren. Aber im Endeffekt braucht man wirklich nicht viel, aber man muss schon wissen, was man am Ende des Tages dann dort macht. Und also die Brotbackautomaten sind völliger Quatsch, meiner Meinung nach.
Erzähl mal, warum ist das so? Ich habe gar keinen. Ich war aber kurz davor, auch einen zu kaufen. Was ja. macht ein Brotbackautomat eigentlich? Ist einfach nur, macht nur irgendwas warm, oder?
Na, der kann das auch mixen und dann backt er das gleich. So. Das heißt, es ist in einem Abwasch so ein bisschen was. Aber du brauchst nur eine Schüssel, Mehl und Wasser und ein bisschen Hefe oder über einen Sauerteig dementsprechend und dann brauchst du ganz viel Zeit. Das ist das Problem beim Zuhausebacken. Menschen denken, innerhalb von 1-2 Stunden können sie irgendwas Tolles dann da herauszaubern, aber es braucht halt eine lange Vorbereitung. Also wir müssen halt einen Sauerteig einen Tag vorher ansetzen oder den gesamten Teig einfach reifen lassen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig mit dem Geschmack und deswegen hören auch halt einfach auf viele auf, weil sie sagen, heute Nachmittag backe ich mal ein bisschen was. Das geht halt nicht. Da muss man halt sagen, übermorgen oder morgen.
Also Brot zumindest nicht. Kuchen geht ja schon relativ gut in
ein. Das geht schnell, ja, genau, das geht.
Ja. Kuchen macht ihr nicht. Aber bei Kuchen seid ihr aber auch, macht ihr auch nur das Standard, macht quasi nur so ein bisschen Schnittkuchen. Oder habt ihr auch einen Konditorei angeschlossen in eurer
Mühle? Also wir haben eine Konditorei, wir machen Torten, wir machen zu Valentinstag auch
Pralinen. Kann man online sehen, was ihr da verkauft? Ich bin ja so ein Tortentyp.
Also wir sind online so ein bisschen, das ist noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, auf jeden Fall, leider. Also das findest du online wahrscheinlich nicht, weil wir keine komplette Produktansicht haben online.
Okay. Aber super Stichpunkt, ist ja ein E-Commerce-Podcast hier.
Ja, ich weiß.
Online Brot verkaufen. So, ja. Die Günther haben ja wieder aufgehört. Wie ist das bei euch? Ich sehe bei euch zumindest hier euren Online-Shop noch den PayPal-Button hier und da. Spielt das irgendwie eine Rolle? Ist das so ein Ding, wo man sagt, ich brauche jetzt hier für sonntags 30 Brötchen, 2 Brote und dann liefert ihr das irgendwie aus? Was ist da deine Sichtweise und Erfahrung?
Wir haben zu Corona war das ja ein Riesenthema und so weiter und wir haben uns der Sache sehr, sehr stark angenommen und wir haben hier ein Team gehabt und haben die Idee gehabt, ein Click and Collect zu bauen. Also das heißt, wir haben ein bisschen naiv, vielleicht auch ein bisschen arrogant die Idee gehabt, das selber zu bauen. Die Idee war im Grunde, dass der Gast am Ende des Tages aus der Couch von zu Hause einfach sich sein Brot bestellt, das dann am Ende des Tages abholt oder halt im Laden sitzt und dann einen QR-Code am Tisch scannt und dann würden wir ihm das à la carte Frühstück quasi zubereiten. So, das sind die Ideen gewesen. Ich halte das nach wie vor für sehr, sehr wichtig, dass wir genau in diesem Bereich was machen. Aber dieses Projekt ist leider gescheitert. Habe ich recht viel Geld verbrannt am Ende des Tages, was mir immer noch wehtut. Und wir sind jetzt quasi auf einen anderen Pfad gegangen mit dem gleichen Ziel. So, und wir glauben sehr, sehr stark an die Verbindung zwischen dem digitalen Bereich und dem klassischen Geschäft. Und das wollen wir verbinden. Und Click and Collect zum Beispiel wäre da eine große Möglichkeit, ja.
Okay. Bei uns in der Familie hat sich jetzt in einem Jahr eingebürgert, dass wir sozusagen das leckerste Brot kaufen, was wir irgendwie finden können. Das kauft meine Frau auch oft auf dem Markt. Da gibt dann so ein, zwei Bäcker, die machen so ganz schwere Olivenbrote, was auch immer. Das schneiden wir dann zu Hause ab in den Gefrierbeutel und dann toasten wir uns das immer quasi direkt aus dem Tiefkühlschrank. Wenn du das jetzt so hörst, also mir schmeckt das, man hat immer das Gefühl, man hat frisch getoastetes Brot permanent vor Ort und man muss nichts quasi in dem Holzbrotkorb austrocknen lassen. Klar, ganz frisches Brot schmeckt immer noch mal ein bisschen besser, aber das ist irgendwie für eine Familie irgendwie eine gute Möglichkeit, immer ein frisches, leckeres Brot zu kommen. Zerstören wir damit irgendwelche Geschmacksvitamin-Dinge, Aroma-Dinge? Das wollte ich schon immer mal so ein Brotsommelier fragen. Wenn der das sehen würde bei uns im Tiefkühlschrank, würde der alles rausreißen oder würde er sagen, 80%, 90% kriegst du damit schon raus.
Also ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin natürlich aber auch hier ich bin im Knetkessel geboren. Ich habe immer frisches Brot zur Verfügung. Und mag das nicht so gerne. Ich verstehe es natürlich aufgrund dessen, dass man Dinge, Lebensmittel zum Beispiel nicht wegschmeißt. Das ist natürlich ein Riesenpunkt und das ist auch korrekt. Deswegen ist unser persönliches Ziel ja, dass das Brot so lange frisch hält, dass man es eben nicht einfrieren muss. Denn durch das Einfrieren verliert das Brot komplett die Haptik. Also was wir Menschen lieben, ist im Grunde genommen, dass wir auf eine, ich kann das ja mal hier kurz signalisieren. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Kannst du das hören?
Ich weiß nicht, ob das AI-Tool, was danach drüber geht, den Podcast optimiert, ob das genau das alles rausschneidet, aber ich versuche, dass das drin bleibt. Ja. Im Grunde, das ist dieses Knackige beim Schneiden, ja.
Genau, das heißt, wenn ich jetzt in ein Brot reinbeiße, möchte ich immer in eine krosse Kruste reinbeißen und dann in eine sehr weiche, nasse Krume. Das ist das Innere des Brotes. Und das macht nachher ganz, ganz viel aus im Geschmackserlebnis. Das heißt, so muss ich das im Grunde genommen anhören.
Mmh. Ja.
Genau. So, und das mögen wir. Das ist zum Beispiel bei einer Praline ähnlich. Also wir möchten bei der Praline, dass sie knackt und dann möchten wir was Schönes, Saftiges, Weiches in der Mitte. Und das ist enorm wichtig und das verlierst du natürlich komplett, wenn du es einfrierst. Deswegen toastest du es ja wahrscheinlich auch und dann hast du natürlich diesen Effekt wieder. Nur wenn du das nach dem Toasten ist das Brot auf jeden Fall hin. Also danach kannst du es nicht mehr benutzen, es wird es ganz, ganz schnell sehr, sehr hart.
Ja, gut, also. Aber ich tue es ja, es ist ja so
ja, klar,
in der Regel.
Ja, okay. Es funktioniert schon. Und klar, also jedes Brot, was man nochmal toasten würde, würde auf jeden Fall nochmal besser werden, weil wir ja dann nochmal wieder quasi Kruste erschaffen.
Ja. Ah, weil der zweite Trend ist, das haben wir bei uns zwar noch nicht ausprobiert, aber es gibt jetzt diesen Airfryer-Trend, also diese Heißluftfritteusen, die Leute, ich glaube schon viele Leute haben schon so eine Heißluftfritteuse, also wie so ein kleiner Backofen. Und darin werden jetzt quasi Brötchen aufgebacken, die dadurch irgendwie nochmal irgendwie leckerer werden. Ist das irgendwas, sozusagen, was bei euch auch schon angekommen ist? Gibt es bestimmt besondere Brötchen, die sich quasi für die, würde ich zum Beispiel machen an eurer Stelle, wenn man im Laden ist sozusagen, würde ich so einen Shelf bauen, besonders geeignet für die Heißluftfritteuse. Macht kein anderer Bäcker so, viele Leute haben schon so ein Ding zu Hause und die kaufen sich das dann auf Vorrat und legen das in den Tiefkühler, damit sie es dann in der Heißluftfritteuse entweder fertig backen können oder nochmal auftauen. Ich sehe, du sozusagen machst jetzt nicht Daumen hoch, aber wie gesagt, du bist im Kniekessel geboren.
Ich habe das noch nie gehört. Also wie gesagt,
Megatrend, Heißluftfritteuse, Brotbrötchen, Megatrend.
Ja,
ja, ja, auf jeden Fall.
Mhm. Da muss ich gleich nochmal gucken, wenn wir müssen gleich mal googeln, das ganze
ja.
Thema.
Ah, okay.
Ich weiß es nicht. Also im Grunde genommen ist es so, dass wir, das ist ja auch das Problem. Also wie gesagt, beim Supermarktbrot, wenn wir etwas doppelt erhitzen, also wenn wir ein Brot zweimal erhitzen, dann wird es ganz, ganz schnell sehr, sehr trocken und sehr, sehr alt. Aber wenn man das denn frisch isst und dann ist das eine komplett gute Sache. Hab ich nichts gegen. Warm schmeckt sowieso alles besser.
Ich glaube, man kann, glaube ich, schon viel im Verkauf machen. Man sieht das ja im Supermarkt, es gibt irgendwie das gleiche Produkt mit unter 5 verschiedenen Labeln angeboten. Das ist hier irgendwie die Sahne zum Kochen, die Sahne zum Backen, ist oft genau das Gleiche. Ja. Ich glaube, so könnte das, glaube ich, beim Bäcker auch funktionieren. Das ist hier das Toaster-Sortiment, das ist das Heißluftfritteusen-Sortiment, das ist das Bio-Sortiment, das ist das frische Sofort-Sortiment, weil wenn den Leuten das so, das sind quasi so Dimensionen, die gibt's eigentlich gar nicht in echt. Aber wenn man die erzeugt und wenn die Leute dann in den nächsten Laden gehen, wo es das nicht gibt, hat man das Gefühl, es fehlt was. Ich brauche jetzt aber das Brot für die Heißluftfritteuse. So, ich kaufe das jetzt nicht bei Bäckerjunge.
Heißluftfritteusenbrot, das gibt's doch gar nicht.
Genau. Haben sie Heißluftfritteusenbrot? Und dann wenn die Leute nicht ausgebildet sind, werden die sagen, haben wir nicht. Ja, dann gehe ich ja wieder zur Brackermühle. Ich glaube, es würde funktionieren. Also ich teste das mal aus. Ja. Da komme ich auch, mach mal so einen Test, wo man so einen Shelf hat hier sozusagen. Das ist hier die 95 von 100 Parkerpunkten sozusagen für toastbares Brot. Ich glaube, du kannst ohne weitere solche Dimensionen erfinden und die Leute würden es kaufen und würden sich dran gewöhnen. Kann man die Bäcker in der Umgebung in den Wahnsinn treiben. Genau. Also habe ich verstanden mit dem Tiefkühlen und Fertigkühlen. Sozusagen E-Commerce habe ich auch verstanden.
Wir liefern aktuell, also man kann jetzt bei uns Brot bestellen, das habe ich vergessen zu sagen. Also man kann jetzt, wir versenden auch Brot über Express in ganz Deutschland. Also das ist gar kein Problem, aber ist eine ganz klare Nische und wir machen das nur aus Fans, also Brackermühle-Fans, die das Brot unbedingt haben möchten, die können das gerne machen und wir schicken das nach Brandenburg, wir schicken das überall hin, das funktioniert, das machen wir auch, aber es ist jetzt kein Riesenmarkt für uns, sagen wir es mal so.
Lohnt sich für euch? Das hat er quasi ja, hat mir im Günther-Podcast, hat Basti ja gesagt, das lohnt sich nicht. Lohnt sich für euch ein reines glutenfreies Sortiment?
Ja, glutenfreies Sortiment bin ich ja sehr zwiegespalten, weil wir müssen natürlich sehen, dass gerade mal zwischen 0,5 und 1% der Menschen in Deutschland wirklich ein Glutenproblem haben. Und ich finde es sehr fragwürdig, warum so viele auf diesen Trend aufspringen. Vor allen Dingen, wenn ich dann die Preise dahinter sehe. Also
das ist wie Heißluftfritteusenbrot, genau. Wenn es die Leute wollen und kaufen, dafür bezahlen, dann muss man das anbieten. Also funktioniert der Markt. Also
genau. Da würde mein Podcast wieder ins Spiel kommen. Weil das ist halt einfach
auch. Hast du eine Folge zum Thema Glutenbrot? Ah, die verlinken wir da in den Shownotes.
Genau, gerne. Das ist dies zwar schon ein bisschen älter, aber ich kann es mal ganz kurz anreißen. Es ist einfach so, dass es natürlich Menschen gibt, die diese Erkrankung haben und da, aber viele Menschen glauben das. Also wir sind zwischen 15% und 20% der Menschen in Deutschland glauben, dass sie etwas mit Gluten hätten, also ein Problem mit Gluten. Das kann aber gar nicht sein, denn Gluten ist einfach nur ein Eiweiß. Also wir brauchen Eiweiß für unsere Ernährung. Super wichtig und entscheidend. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder das Eiweißbrot, ja, das voll ist mit Eiweiß. Das macht einfach nicht ganz, aber egal. Macht nicht ganz viel Sinn. Der spannende Punkt ist dahinter, den ich sehr, sehr spannend finde, ist, es liegt nicht am Gluten, sondern es liegt an der Verarbeitung des Mehls. Das heißt, Brote müssen für die Bekömmlichkeit lange geführt werden. Also über einen Sauerteig, Vorteige oder eine 18-stündige Teigreifung. Denn es gibt sogenannte Foodmaps. Das sind fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Super kompliziert. Aber es sind im Grunde ganz einfach. Es sind einfach nur Kohlenhydrate, die fermentiert werden, wenn der Teig lange gereift hat. So. Wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht machen, also wenn der Teig nicht lange gereift hat, dann gibt's diese Foodmaps und dann nehmen wir die zu uns und dann darf unser Darm diese Foodmaps fermentieren. Und wenn der Darm das macht und ich habe einen empfindlichen Darm, dann führt das zu Blähbauch und verschiedenen Dingen. Und deswegen glauben sehr, sehr viele, dass sie ein Problem mit Gluten hätten. Das stimmt nur nicht. Es sind die Kohlenhydrate, die nicht fermentiert worden sind, weil der Bäcker oder die Industrie, ganz oft ist es leider die Industrie, sehr, sehr schnelle Teigverarbeitungszeiten hat. Und das ist im Grunde genommen das Problem. Ja.
Der Glutenmythos. Okay, da ja, wollen wir jetzt quasi also, nicht die verschiedenen Telegram-Gruppen, Lisa, hier noch anfüttern mit weiteren Argumenten. Wir wollen ja sozusagen seriöse Hörer haben.
Ja, sorry.
Aber heißt das, dass ihr kein glutenfreies, also bei,
also es macht
bei Günther habe ich verstanden, sozusagen, das ist einfach zu teuer, sozusagen da eine Extraproduktion aufrechtzuerhalten, wenn man irgendwie alles trennen muss. Dafür ist der Markt dann doch zu klein.
Ist das bei euch auch so? Und es ist Quatsch. Also ich kann nichts produzieren, wo ich nicht hinterstehe. Das heißt, also ich verstehe es nicht. Also natürlich, also ich kenne Menschen, die das haben und für die würde ich es nicht anbieten wollen, weil sich das nicht rechnet. Und für den Rest ist es einfach Quatsch.
Und das gegenteilige Brot, Eiweißbrot für die sozusagen Fitnessleute und sozusagen Low Carb Enthusiasten.
Genau, das haben wir, aber nicht aufgrund dessen, dass wir den Low Carb, also dass wir Menschen unterstützen wollen, die nicht gerne Kohlenhydrate zu sich nehmen, weil das hat auch wieder verschiedene Punkte. Brot hat immer langkettige Kohlenhydrate, sehr, sehr wichtig. Wenn ich nur Zucker zu mir nehme, ist das was anderes. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ich brauche auch keine Ernährungstipps geben. Nur mal so, das will ich jetzt auch gar nicht, aber es ist im Grunde genommen, Ernährung ist eigentlich recht leicht. Also wir dürfen nicht mehr zu uns nehmen, als wir am Ende des Tages verarbeiten und dann passt das auch alles. Und keine Einfachzucker, die, also ist ja logisch, aber egal, ja. Cool. Und Brot ist, also es gibt
jetzt viel. Damit die Glutenmeute und die Low-Carb-Meute hier direkt
am Hals. Wir machen alles heute platt, das tut mir leid. Im Grunde ist es ganz einfach, also wir müssen doch einfach, ein Vollkornbrot ist auf jeden Fall, hat mehr Ballaststoffe, mehr Vitamine und mehr Mineralstoffe als ein Weizenbrötchen.
So. Okay. Was wir vergessen haben am Anfang, sozusagen, du hast ein bisschen eure Struktur erzählt, aber wie viele Leute arbeiten denn bei euch? Was ist denn das für ein Umsatzvolumen, was ihr da sozusagen verarbeitet? Also was irgendwie öffentlich ist, damit die Leute sich vorstellen können, reden wir jetzt hier über so ein Hobbyprojekt oder ist das schon ein seriöses, großes Unternehmen in der sechsten Generation?
Wir sind circa 500 Menschen hier vor Ort. Wir haben letztes Jahr 30 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Genau, das ist so das, was...
Das 500 Menschen beinhaltet aber alle, die auch in den Filialen arbeiten?
Genau.
Also schon serious Business. So, welchen Trend habe ich noch vergessen? Was haben wir noch nicht? Ein paar Trends habe ich dir heute beigebracht, offensichtlich. Du musst dir gleich noch googeln. Aber gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was die Brotbranche beschäftigt ist jetzt? Ich war der letzte Woche bei Klaas. Haben jetzt viel im Bereich Landwirtschaft auch gelernt. Und da zeigt sich ja, dass wir mit einem Problem haben, dass jetzt Flächen stillgelegt werden. Das ist auch gar nicht so einfach, da sozusagen an das gute Korn zu kommen. Aber gibt es irgendwelche Dinge, die dich so richtig krass beschäftigen, wo du sagst, so jetzt die Energiepreise sozusagen, die fressen mich jetzt tatsächlich auf, obwohl wir jetzt ja quasi schon niedrigst Gaspreise wieder haben und niedrigst Energiepreise, insbesondere in Norddeutschland. Irgendwelche Dinge, wo du sagst, so, das müsste sich jetzt aber irgendwie ändern, sonst wird es hier eng.
Ich finde es recht schwierig, immer politische Statements abzugeben, weil ich sage dann immer, muss ich selber machen und da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich glaube, es ist super schwer, irgendwie einen Konsens zu finden mit diesen ganzen Themen und so weiter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in Deutschland uns ein bisschen ranhalten müssen. Also ich sehe ein paar Dinge, die sich nicht so gut entwickeln. Wir haben natürlich auch mit vielen Dingen in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt, ob es Personalkosten, Energiekosten, Materialkosten sind. Wir kommen damit klar, wir gehen da immer mit so um, dass wir sagen, wir brauchen eine bessere Antwort. Also der Markt ist, wie er ist. Wir haben unseren Einfluss drauf und versuchen dann, gute Lösungen zu finden. Also wenn der Mehlpreis zum Beispiel steigt, dann versuchen wir, ein besseres Brot zu machen. Dann können wir lange rumheulen, dass das so ist. Oder anfangen, einfach zu testen und ein geileres Brot zu machen.
Aber es lohnt sich für euch jetzt nicht, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe und Flächen zu kaufen und zu sagen, okay, die sichern wir uns jetzt, damit wir quasi unser Mehl, unseren Weizen haben, den wir brauchen. Also so vertikalisiert denkt ihr nicht?
Nee, wir haben eigene Felder aufgrund von geschmacklichen Gründen, aber nicht aufgrund von Sicherungsgründen. Also wir haben in Wachterheide bauen wir unseren eigenen Champagnerroggen an, und das ist der Grund, aber nicht aufgrund von
Champagnerroggen.
Ja, das ist
Das ist nicht geschützt. Das darf man nicht nur da in der. Ist das nicht?
Es kommt aus der Champagne. Es kommt da wirklich her. Und wir dürfen es anbauen. Das ist alles.
Darf man dann auch Champagnerbrot verkaufen oder ist das namensrechtlich? Ja. Verkauft ihr das?
Ja, wir haben. Ja, ja. Champagnerbrot.
Champagnerbrot. Was ich alles lerne heute. Mensch.
Ja, wenn man an dem Feld in Wachterheide vorbeifällt, dann sieht man das auch. Da haben wir einen Hänger stehen, dass das da herkommt. Hm. Ja. Und so ist es im Grunde genommen. Aber ja, was wollte ich noch sagen, was mich beschäftigt? Im Grunde genommen ist es das. Also der Markt ist in den letzten Jahren halt sehr schwer einzuschätzen. Ne? Also ich merke selber, dass wir Regeln und Dinge entscheiden und nach 2 Monaten sagen wir, ja, das reicht leider doch nicht oder wir müssen dann doch wieder anpassen. Und das, da wünsche ich mir ein bisschen Ruhe. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir ich finde ein paar Dinge nicht ganz gerechtfertigt. Also wenn wir zum Beispiel, also wenn man nicht arbeitet, darf sich das halt einfach nicht lohnen oder mehr lohnen, als wenn man arbeiten geht. Und da muss man ganz klar sagen, wir beschäftigen auch Zuwanderer aus der Ukraine, da wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie bei uns arbeiten. Aber ich kann auch komplett verstehen, wenn sie es nicht tun würden, weil der Nachteil wäre nicht groß. Und das kann es meiner Meinung nach politisch so nicht sein. Also es kann nicht sein, dass man, wenn man nicht arbeitet, dass sich das fast genauso lohnt, als wenn man arbeiten geht. Hm. Wir versuchen, die Löhne immer so fair wie möglich zu machen, aber wir stehen auf dem Markt und müssen versuchen, dementsprechend auch gute Preise zu entwickeln für unsere Gäste und gute Löhne zu bezahlen. Aber irgendwo kann das nicht angehen, dass das eine Auswahlmöglichkeit ist, dass man heutzutage sagen kann, okay, dann bin ich halt arbeitslos. Und das Gefühl habe ich immer mehr. Also dieser Unterschied wird halt geringer. Und das ist sehr, sehr schade und das finde ich nicht gut und da müsste man was machen.
Werden wir uns auch bald nicht mehr leisten können. Die Vielhörer oder die Kassenzone-Newsletter-Leser haben sozusagen meine Faszination für den demografischen Wandel wahrscheinlich schon mitbekommen und da habe ich jetzt so ein TED-Video entdeckt und ich glaube, die aktuelle Prognose ist ja, dass in 2035 jeder vierte Job schon nicht besetzt werden kann. Das heißt, sozusagen diesen Luxus haben wir dann sowieso nicht mehr. Es müssen noch viel mehr Leute in Arbeit gebracht werden, weil wir uns das volkswirtschaftlich gar nicht leisten können. Aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Die geht jetzt quasi über die Braker Mühle hinaus. Ich danke mich für deine Zeit. Ich hoffe, dass das klappt mit unserem Energiezone-Frühstück. Ich lege auf jeden Fall schon mal ein paar hundert Euro zurück, sozusagen, um Körmet zu finanzieren. Dann will ich auf jeden Fall Champagner-Roggenbrötchen haben.
Habe ich leider nur im Brotbereich zu tun. Aber das Brot kriegst
du. Okay, dann das Brot. Also die da irgendwie Bock haben, das Brot mal zu probieren, meldet euch gerne bei uns. Wir haben noch keine Landingpage für dieses Frühstück. Ihr könnt einfach an team@energiezone.de.org schreiben. Dann können wir euch da registrieren und vielleicht seht ihr dann auch den Tim mit dem Champagner-Roggen-Brot. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
Das war's. Meldet euch gerne, wenn euch das Thema Energiezone Frühstück während der OMR interessiert. Nächste Woche geht's weiter mit dem Manzli Heinemann. Dort geht es diesmal nicht um die Deutschlandvision. Da arbeiten wir auch noch an ein paar Gästen in dem Bereich, aber diesmal geht es wieder um globale Plattformen. Wir gucken ganz genau hin, wie weit TikTok Shop gekommen ist, was jetzt eigentlich mit Wish passiert ist, wohin die Reise geht mit Shein und Co. Also 2024 bleibt das Jahr der chinesischen Plattform und das besprechen wir nächste Woche. Tschüss.